Also Jona, wenn ich jemanden frisch kennenlerne und erzähle, dass ich Jüdin bin, höre ich total oft den Satz, du bist echt die erste Jüdin, die ich jemals kennengelernt habe.
Stimmt, ich war schon ein paar Mal dabei. Aber ich habe es nicht gesagt. Ich kannte nämlich schon einen Juden vor dir tatsächlich, ja. Muss ich dir gestehen. Aber das war nicht so ganz ernst, sag ich mal. Da ging es eigentlich nie richtig um die Religion, was ja auch manchmal gut sein kann, aber im Endeffekt wusste ich am Ende nicht eine Sache mehr und das kam dann erst durch dich. Ich habe richtig viel dazugelernt.
Ich verstehe das auch total und wenn ich jetzt auch an meinen Lebensweg so zurückgucke, wundert es mich auch nicht, dass die Allgemeinheit oder die Gesellschaft nicht so eine Ahnung hat, wie jüdisches Leben in Deutschland heute aussieht, weil es wurde vielleicht mal im Ethikunterricht behandelt oder vielleicht mal im Geschichtsunterricht und irgendwie dann auch nur im negativen Kontext und irgendwie ist es auch gar kein Thema so richtig, oder?
Voll. Nee, aber wir machen es heute zum Thema. Hier sitzt nämlich Laura Cassess mit uns und mit ihr sprechen wir heute über jüdisches Leben in Deutschland. Und das machen wir, weil wir in jeder Folge eine Facette des Migra-Lebens abbilden.
Ich bin Leona.
Ich bin Sophie und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gemischtwarenladen, der Podcast.
Gemischtwarenladen,
der Podcast.
So, liebe Laura, herzlich willkommen. Schön, dass du
Hallo.
Bei uns bist.
Ja, danke für die Einladung hier bei euch. Ich werde gleich ganz nostalgisch, wenn ich die ganzen Sachen hier um euch
oder?
Herum sehe.
Ja. Was hast du denn früher so gesnackt und mitgenommen?
Naja, als Millennial sehe ich natürlich als erstes die Center Shocks und die Pringles. Das ist sowas, was mich durch meine Jugend durchbegleitet hat. Deswegen habe ich jetzt hier jetzt gleich ganz, ganz sehnsüchtig an meine Jugend gedacht.
Sehr schön. Aber Laura, du bist ja nicht nur Speakerin, nicht nur Autorin, nicht nur Herausgeberin eines Buches. Du bist on top auch Jüdin, genauso wie ich. Und sei mal ehrlich, wie oft hast du schon den Satz gehört, du bist echt die erste Jüdin, die ich jemals kennengelernt habe?
Ja, ganz häufig und auch durch ganz unterschiedliche Phasen in meinem Leben. Jetzt in meiner professionellen Rolle werde ich natürlich häufiger darauf angesprochen und da sagen jetzt die Leute auch eher seltener, oh, du bist ja die erste jüdische Person, sondern da wird das dann eher so über Umwegkommunikation gemacht. Aber es ist natürlich ganz häufig so, dass jüdische Personen, die in einen Raum reintreten, ob das jetzt privat ist oder beruflich, die einzigen jüdischen Personen in dem Raum sind. Und das heißt, diese Erfahrung, die du gemacht hast, ist eine, die eigentlich sehr repräsentativ ist für jüdische Personen in Deutschland.
Und was löst dieser Satz heute noch bei dir aus?
Naja, eigentlich immer wieder so eine Vergewisserung, wie krass das eigentlich ist, dass einerseits, dass es jüdische Communities heute in Deutschland wieder gibt. Das ist tatsächlich in einem größeren Kontext gesprochen für mich schon immer wieder so eine Vergegenwärtigung, dass es überhaupt nicht selbstverständlich ist, dass jüdisches Leben heute in Deutschland über 80 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges und der Shoah existiert. Und es ist auch ein Verdienst dieser Communities selbst. Und auf der anderen Seite ist es natürlich schon auch in so einem, vor allem in einem privaten Kontext, kann es schon auch nervig sein. So wie es halt für Menschen, die eine sogenannte Othering-Erfahrung machen, immer wieder nervig sein kann, wenn man das Gefühl hat, dass man etwas Besonderes ist oder etwas Exotisches, weil dieses Besondere immer zwei Seiten hat. Das eine kann natürlich so eine positiv konnotierte sein. Oh, wow, das ist ja irgendwie etwas, was mir so noch nie begegnet ist. Das macht neugierig, das ist interessant. Es hat aber auch immer eine Schattenseite. Und im Kontext vom Jüdischsein ist diese Schattenseite eben häufig auch die Erfahrung mit abwertenden Erfahrungen oder mit antisemitischen Narrativen, die im Subtext so mitschwingen. Ah, das sind die Juden, über die weiß man ja gar nichts. Und dann ist man relativ schnell eigentlich drin in der Konfrontation mit internalisierten antisemitischen Narrativen, die Menschen auch mit sich tragen. Und deswegen werden Jüdinnen und Juden dann auch häufig, haben so ein ambivalentes Gefühl zumindest mal dazu, wenn sie diese Erfahrung machen. Ja, wenn ihnen gesagt wird, oh wow, ich habe ja noch nie eine jüdische Person getroffen. Und gleichzeitig ergibt dieser Satz halt Sinn. Also es ist irgendwie, allein numerisch ergibt es Sinn, dass Jüdinnen oder Juden diese Erfahrung machen, weil es eben unter 100.000 Jüdinnen und Juden gibt, die Mitglieder jüdischer Gemeinden sind. Es gibt auch noch ein paar mehr, aber das ist so die Statistik, die wir kennen. Und das bedeutet halt, dass die meisten Jüdinnen und Juden in ihrem Alltag, ob es jetzt im Beruf ist, in der Schule oder in der Freizeit, halt die einzigen sind.
Du hast ja gerade gesagt, du bist ganz oft die einzig jüdische Person im Raum. Wie reagieren denn dann die Menschen, wenn du eben drüber sprichst? Also da kommt Interesse und direkt eine Nachfrage, aber ist da vielleicht noch was anderes, was du wahrnimmst?
Ja, es sind schon viele andere Sachen. Ja, ich glaube, ich würde das schon wirklich nochmal so unterscheiden in so ein privates Setting und ein professionelles Setting. Jetzt bin ich eine Person, die sich auch einen Teil ihres beruflichen und professionellen Lebens in diesem Kontext zur Aufgabe gemacht hat, auch darüber zu sprechen, darüber aufzuklären und über bestimmte Themen eben auch Texte zu veröffentlichen oder eben mit euch darüber zu sprechen. Und im Privaten ist es aber häufig so, dass man sich das gar nicht ausgesucht hat, dass das jetzt der Teil der eigenen Identität ist, über die man unbedingt sprechen will. Und diese sozusagen diese Erfahrung, häufig auch darüber sprechen zu müssen, wenn man das eigentlich nicht will, wenn man sich jetzt lieber darüber unterhalten würde, ich weiß nicht, wo man gerne in Urlaub hinfährt, was das Lieblingsessen ist oder welche Musik man gerne hört oder ob man jetzt die Super Bowl Halftime Show super geil fand oder nicht, ja, dann sind das so Momente, in denen das häufig nicht selbst gewählt ist. Und an der Stelle vielleicht kannst du das auch bestätigen, dann häufig jüdische Personen das Gefühl, dass eigentlich nichts mehr anderes wichtig ist. Also man wird als Person gar nicht mehr gesehen, sondern diese Faszination oder dieses Bedürfnis, darüber zu sprechen, die Person ist jüdisch, da muss ich jetzt erstmal alle Bilder abarbeiten, die ich in meinem Kopf habe, ja, wird dann zu dem Kernthema. Und das Bedürfnis, darüber zu sprechen, verstehe ich, aber auch das Bedürfnis von jüdischen Personen zu sagen, ich wollte jetzt eigentlich gerade einen netten Abend irgendwie verbringen und habe jetzt eigentlich auch gar keine Lust, über die ganzen Themen zu sprechen, die der Person vielleicht auch noch mit im Kopf hängen. Also, du bist jüdisch, hab noch nie eine jüdische Person gesehen. Was sagst du nur zum Nahostkonflikt? Das sind so Fragen, die häufig dann mit dieser Konfrontation einhergehen, der sich dann viele jüdische Personen auch häufig entziehen, weil sie sagen, ich weiß nicht, warum ich jetzt dazu Stellung beziehen muss, weil ich jetzt scheinbar die adäquate Adressatin bin dafür. Und das ist eine Erfahrung, die schon auch häufig von jüdischen Personen auch so beschrieben wird. Ich muss immer irgendwie zu diesen Themen Stellung beziehen, über die ich jetzt vielleicht in einem privaten Kontext nicht sprechen wollte, wofür ich mich dann wiederum in meinem beruflichen Kontext auch entschieden habe. Aber auch ich habe in einem privaten Kontext dann eher so das Gefühl, heute wollte ich eigentlich wenn Feierabend ist, will ich gerne über was anderes sprechen.
Ja, wie machst du das denn dann? Also sagst du den Leuten dann auch einfach, sorry, keinen Bock gerade drüber zu sprechen, ich bin hier zu feiern? Oder?
Ja.
Und auch schon immer? Oder wie kam das?
Nee, das hat sich schon, tatsächlich schon auch in meiner Studienzeit habe ich dann häufig auch Leute einfach so damit konfrontiert und auch nett und zugewandt auch die Frage gestellt, warum das jetzt gerade so interessant ist. Und dann führt es schon so, also ich erinnere mich an eine Situation, da ging es irgendwie darum, dass eine nicht-jüdische Person mit deutscher Herkunft mich dann gefragt hat, darf ich dir mal eine Frage, wir kannten uns überhaupt nicht, das war einfach nur ein informeller Kontext, mich dann gefragt hat, darf ich dich was fragen, sind deine Großeltern Shoah-Überlebende? Oder hatten deine Großeltern was mit dem Holocaust zu tun? Wenn man diese Frage zu Ende denkt, also wenn ich euch jetzt diese Frage beantworten würde, dann müssten wir ein ganz schön langes Gespräch darüber führen, was in diese Erfahrungen eigentlich mit einhergeht. Und das sind Dinge, die wollen Leute auf einer Party nicht hören. Ja, und in dem Moment hatte ich irgendwie überhaupt keine Lust über dieses Gespräch, weil ich das Gefühl hatte, da hat jemand einfach nur Bock, das Wort Ja zu hören. Und hat auch vielleicht noch nie eine Person kennengelernt, die die Enkelin von Holocaust-Überlebenden ist. Und dann habe ich gesagt, wie war es denn mit deinen Großeltern? Und dann sagt diese Person zu mir, das eine hat ja nichts mit dem anderen zu tun.
Naja.
Also ein Deutscher sagt zu mir, das eine hat nichts mit dem anderen zu tun. Und dann habe ich ihn nur angeguckt und habe gesagt, doch, das eine hat sehr wohl was mit dem anderen zu tun.
Das ist sehr wahr.
Und damit war das Gespräch beendet. Ja. Und das sind dann, manchmal erlaube ich mir das schon, quasi in eine Konfrontation zu gehen, um zu gucken, okay, können wir von diesem Gespräch aus wirklich mal so über diesen Punkt hinwegspringen, in dem die Person auch ihren eigenen Affekt hinterfragt. Ja, und das mache ich im Privaten manchmal schon.
Ich finde es aber total spannend, weil ich kann natürlich dazu auch relaten. Wenn ich irgendwie in neuen Kontexten bin, wenn ich so gefragt werde, wo kommst du her, sage ich immer lange oder kurze Geschichte.
Genau.
Und ich versuche dann immer die Geschichte kurz zu halten und vor allen Dingen auch mein Jüdischsein irgendwo so ein bisschen auch nicht zu verstecken, aber auch mal zu verschweigen, weil ich weiß, wie viele so, oh wow, und was kannst du mir dazu erzählen und bla bla bla. Und wie du schon sagst, also ich bin betrunken auf einem Geburtstag, ich will jetzt nicht irgendwie bei solchen Themen anfangen, weil es auch einfach, die Fragen sind auch oft fasziniert, aber auch teilweise auch bedrückend. Aber was ist denn so die verrückteste Frage, die dir vielleicht in Bezug auf das Judentum schon mal gestellt wurde? Ich wurde zum Beispiel schon mal gefragt in der Schule, ob denn Juden wirklich Babys gegessen haben.
Krass ist halt zum Beispiel, wenn du nicht von Peers gefragt wirst, sondern eben von Lehrkräften. Und ein guter Freund von mir ist tatsächlich von seinem Lehrer gefragt worden, ob oder hat erleben müssen, dass der Lehrer die Behauptung aufgestellt hat, dass Juden keine Steuern zahlen. Und solche Sachen.
Der Lehrer. Dem alle in der Klasse zuhören und genau. Dem alles als Wahrheit irgendwie.
Genau. Ja, ja. Und das ist schon so, also ne, gerade so dieser Kontext von Lehrkräften, die auch eine gewisse Deutungshoheit und auch eine Vertrauen genießen, auch eine Macht haben, das dann so zu erleben, dass eine Lehrkraft so eine Behauptung in den Raum stellt, ist natürlich super krass. Wenn du mit einem Peer, mit Freunden oder mit KlassenkameradInnen sprichst, dann ist das natürlich nochmal eine andere Geschichte, weil dann kannst du sagen, nee, ich sehe das anders oder nein, es ist nicht so. Oder vielleicht fragen sie auch wirklich aus dem Bedürfnis heraus, weil sie es mal irgendwo aufgeschnappt haben, aber ja der jüdischen Person glauben wollen. Ne? Und das ist natürlich total irre, mit solchen Sachen konfrontiert zu werden und vor allem auch mit Jahrtausende alten antisemitischen Bildern, die sich ja immer noch tragen. Ne? Juden bringen Kinder um. Ne? Jetzt so das Beispiel Xavier Naidoo, der damit durch die Gegend läuft und das auch irgendwie behauptet und diese Dinge verfangen, diese Dinge interagieren mit Verschwörungsideologien, diese Dinge verfangen irgendwie mit schlimmen Nachrichten, mit einer weltpolitischen Lage und docken eben immer wieder an. Ja, und deswegen klingt es so völlig absurd, dass jüdische Personen sowas gefragt werden. Sie werden aber tatsächlich gefragt.
Das stimmt, das ist sehr wahr. Und vor allen Dingen ist ja auch alles nicht so einfach, was die Migrationsbiografie betrifft, aber auch die verschiedenen Strömungen, die es im Judentum gibt. Genauso wie es im Christentum und Islam gibt es auch im Judentum verschiedene Strömungen, Worte, die viele Leute nicht gehört haben. Es gibt Aschkenasi-Juden, es gibt sephardische Juden. Es gibt orthodoxe Juden, die halt eher etwas konservativer leben. Es gibt auch liberale Juden, die ihr Jüdischsein so ein bisschen so anpassen, wie es ihnen halt gefällt. Und wo würdest du dich denn in diesen ganzen Konstrukt einordnen?
Ja, das ist eine super gute Frage. Wahrscheinlich relativ repräsentativ für viele Jüdinnen und Juden irgendwo in der Mitte, irgendwo im Dazwischen. Also weil du jetzt gerade sephardisch und aschkenasisch angesprochen hast. In meinem Fall ist es tatsächlich so, Aschkenasim sind ja Jüdinnen und Juden, die aus Zentral- und Osteuropa kommen. Sephardim sind diejenigen, die einen spanischen Background haben, der wirklich auch bis ins Mittelalter zurückreicht. Also darauf gehen diese Strömungen zurück. Und das sind tatsächlich kulturbezogene Herkunftsgeschichten. Und in meiner Familie ist es so, meine Mutter ist die Tochter von polnischen Shoah-Überlebenden. Das heißt, wir kommen über mütterlicherseits über hunderte von Jahren aus unterschiedlichen Regionen Osteuropas, vor allem eben Polen. Ich selbst habe aber jetzt gar nichts mit Polen zu tun. Meine Mutter hat auch schon kein Polnisch mehr gesprochen. Das hat natürlich was mit der Shoah zu tun. Mein Vater wiederum gehört zu den Sfaradim. Also mein Vater ist jüdischer Argentinier. Seine Familie kommt ursprünglich aus der Türkei und diese Familie kommt wiederum ursprünglich aus Spanien. Deshalb haben wir einen spanischen Nachnamen. Das heißt, in mir gibt es eben, vermischt sich das alles sozusagen. Ich bin die Einzige in meiner Familie, die Jiddisch und Ladino spricht. Das sind zwei jüdische Sprachen quasi, die bis ins Mittelalter zurückreicht. Das sind Dialekte. Das Jiddische ist eigentlich ein deutscher Dialekt, gemischt mit unterschiedlichen regionalen Sprachen und Hebräisch. Und das Ladino ist das Äquivalent dazu in Spanisch. Von diesen Sprachen gibt es ganz, ganz viele. Und diese Sprache oder diese Dialekte sind letztlich auch Zeugnisse dafür, wie die jüdische Community weltweit eigentlich immer wieder Migrationsgeschichten und so weiter hat.
Es ist irgendwie gerade ganz schön gewesen, jemand anderen mal zuzuhören, wie er seine komplizierte Familiengeschichte erklärt, weil bei mir ist es immer auch genauso. Und auch total spannend, dass du Jiddisch ansprichst, weil es eine Sprache ist. Wenn ich sie meinen Freunden abspiele, sagen sie dann so, oh mein Gott, ich verstehe ja voll viel, weil es auch sehr viel deutschen Einfluss hat. Und ganz lustig, weil als mein Opa bzw. meine Familie nach Deutschland gekommen ist, hat mein Opa im Prozess des Deutschlernens natürlich auch super viel Jiddisch damit reingemischt, weil er hat Jiddisch gesprochen. Und dann wurde er auch im Krankenhaus mal gefragt, was haben Sie da für einen spannenden Akzent, den Sie da sprechen? Und er hat eigentlich gar nicht Deutsch gesprochen, hat Jiddisch gesprochen.
Das war bei meinem Opa auch so, ja.
Und irgendwie ist es dann so, dass das dann sich doch durch die ganze Familiengeschichte durchzieht.
Ja, total.
Spannend. Also wir merken, man kann das Judentum nicht einfach in eine Kategorie packen. Es gibt ganz verschiedene Hintergründe. Es ist ja auch eine Ethnoreligion, also es geht auch um Ethnie, nicht nur um Religion. Ja. Aber wann war denn der Moment, dass du das verstanden hast? Weil für mich war das als Kind schon jung klar, okay, meine Eltern, wir haben Familie in Albanien, ich bin albanisch oder ich habe albanischen Background. Aber diesen Amount an Information und wie genau, das muss man sich auch erstmal alles vorstellen können und verstehen. Wann kam das bei dir?
Das hat so unterschiedliche Ebenen. Ja, es hat die familiäre Ebene, dass das bei uns immer klar war, dass das der gemeinsame Nenner zwischen meinen Eltern ist. Meine Eltern teilen keine gemeinsame Muttersprache. Sie sprechen Deutsch miteinander, aber es ist eben quasi ihre gemeinsame Sprache, aber eben nicht die Muttersprache meines Vaters. Das heißt, ich wusste, okay, das Jüdischsein ist das, was die beiden verbindet, auch wenn sie damit total unterschiedliche Sachen assoziieren. Das ist das, was auch die unterschiedlichen Familienstränge bei uns verbindet. Also diesen kulturellen Bezug, das wusste ich unterbewusst schon sehr früh. Also ich kann mich nicht an eine Zeit erinnern, in der das bei mir nicht klar war. In meiner frühkindlichen Wahrnehmung gab es eher dann solche Gedanken wie, dass ich mich zum Beispiel gewundert habe, warum nicht alle Schulen von der Polizei bewacht werden. Ich dachte, na, das gehört halt dazu. Auf Kinder muss aufgepasst werden. Deswegen steht da die Polizei vor der Tür. Und habe mich dann wirklich als Kind, habe ich meine nichtjüdischen Freundinnen und Freunde gefragt, steht bei euch auch die Polizei? Und haben die gesagt, nee, warum denn? Die waren dann immer total erschrocken. Da habe ich gesagt, naja, aber auf Kinder muss ja aufgepasst werden. Also das war meine Wahrnehmung davon, dass es so eine gewisse Selbstverständlichkeit gab, dass mit dem Jüdischsein auch Sachen einhergegangen sind. Also auch das Thema Sicherheit. Und das hat eben aber gleichzeitig so dazugehört.
Und es erwähnt Community, Religion, Kultur, Identität, das Judentum ist irgendwie all diese Dinge gleichzeitig. Und ist es für dich auch das alles gleichzeitig oder irgendwie dann doch nur eins von den Sachen?
Nein, es ist tatsächlich für mich das alles gleichzeitig. Es ist aus meiner Sicht auch verkürzt zu behaupten, dass das Judentum eine Religion ist und es sozusagen zu vergleichen mit dem Islam oder dem Christentum oder eben anderen nicht monotheistischen Religionen, also Religionen, in denen es eben nicht nur eine göttliche Instanz gibt. In der jüdischen Community ist es so, dass auch jüdische Personen, die jetzt von sich behaupten würden, dass sie gar nicht an Gott glauben oder sich nicht selbst als Religion bezeichnen, deshalb nicht weniger jüdisch sind, sondern das Jüdischsein konstruiert sich aus einer Herkunftsgeschichte nach dem jüdischen Religionsgesetz, wenn die Mutter jüdisch ist, und in liberaleren Gemeinden, wobei das in Deutschland auch schon so ist, dass sich auch daran an dem Religionsgesetz orientiert wird. Aber es ist eben auch so, dass gerade viele Menschen aus der Sowjetunion, da war das eben anders, sozusagen wurdest du als jüdisch auch kategorisiert, wenn dein Vater jüdisch war. Und deshalb ist es auch heute für viele Personen gar nicht so einfach, weil Personen auch Erfahrungen mit Antisemitismus machen, wenn sie nicht nach der Halacha, also nach dem jüdischen Religionsgesetz, jüdisch sind. Und das macht es natürlich gar nicht so einfach, dieses Identitätsverständnis irgendwie für sich auseinander zu friemeln und zu konstruieren. Und gleichzeitig ist für mich persönlich ist das Jüdischsein ein Verständnis von Gemeinschaft, ein Verständnis von Herkunftsgeschichte und auch eine Idee von Zugehörigkeit, zu der ganz viele Sachen gehören.
Schön. Und in solchen Konstellationen gibt es ja auch oft Traditionen oder Rituale. Wenn du an deine Kindheit zurückdenkst, hast du da irgendwas in Erinnerung, was dir besonders gut gefallen hat als Kind?
Naja, in der jüdischen Tradition ist es so, dass vor allem die Feiertage total stark mit Essen verbunden werden. Also es gibt zu jedem, und das liebe ich auch sehr an der jüdischen Tradition, zu jedem jüdischen Feiertag gibt es eine sehr symbolische Speise, oder eine, eigentlich sehr, sehr viele.
Ich wollte gerade sagen,
ja, es gibt eine. Nicht nur eine.
Es wäre schön, wenn es so einfach wäre.
Ja, genau, das stimmt, du hast völlig recht. Es ist ja auch immer abhängig von welchem, davon, von welchem, in welchem Kulturkreis dein Jüdischsein sozialisiert hast, weil da gibt es ganz viele unterschiedliche. Dazu kann ich auch gleich eine Anekdote erzählen. Aber vor allem ist es eben so an jüdischen Feiertagen, dass du wirklich schon ganz früh lernst, die Geschichte zu diesem Feiertag mit bestimmten Speisen zu assoziieren, damit du sie dir besser merken kannst. Also jüdische Feiertage haben sowas total Sinnliches. Also ob das jetzt Pessach ist, wo der Auszug aus Ägypten erzählt wird und man da Matzah isst, also ungesäuertes Brot, das so ein bisschen aussieht wie Knäckebrot. Und wenn man zu viel davon isst, kriegt man Bauchweh und so weiter.
Habe ich schon erlebt.
Ja, hast du auch schon erlebt. Also diese Erfahrung, dass so jeder Feiertag, dass es da so Sachen gibt, die man da so typischerweise isst, das ist für mich so ein ganz einprägsames Erlebnis. Ja, ob das jetzt an Schabbat ist, wenn man Challah isst oder an Rosh Hashanah, am jüdischen Neujahr, wird Apfel mit Honig gegessen. Der Apfel symbolisiert das runde Jahr und der Honig, dass das Jahr süß werden soll. Also solche Symboliken.
Kinder leicht zu verstehen eigentlich.
Genau. Und solche Symboliken ziehen sich durch jeden Feiertag durch. Und das ist etwas, was sich so in mir seit meiner frühen Kindheit eigentlich eingeprägt ist.
Jüdischsein ist nie einfach zu erklären.
Das ist richtig.
Und ich finde es auch total schön, dass du diese Speisen erwähnst, weil das verbinde ich auch total krass mit dem Judentum. Und ich habe halt einfach nicht so viel jüdische Familie um mich herum, die auch nah ist. Und deswegen habe ich auch mit meinen Freunden da schon oft die jüdische Feiertage gefeiert. Und die wissen zum Beispiel auch mittlerweile, am jüdischen Neujahr gibt's Apfel mit Honig. Und wir haben auch schon mal Karotten in Honig gedippt. Und jetzt, weil natürlich auch was durcheinander kommt, es sind auch super viele Feiertage, habe ich auch Pessach dann veranstaltet. Und dann hieß es so, oh, gibt's da wieder Apfel mit Honig? Und ich habe gesagt, nee, leider nicht. Und da waren die total enttäuscht. Ja. Also mittlerweile habe ich mein jüdisches Leben auch so ausgeweitet außerhalb meiner Bubble, weil es einfach so schön ist, das irgendwie zu teilen. Weil wie du schon sagst, es ist so symbolisch und so traditionell und es löst auch so viele schöne und warme Gefühle aus. Aber jetzt außer Feiertagen und Synagoge, man stellt sich ja das Jüdischsein irgendwie so utopisch anders vor. Wie sieht denn dein jüdischer Alltag außerhalb von den Feiertagen aus? Eigentlich wie von jedem anderen Menschen oder doch dann ganz anders?
Ja, also ich muss kurz dazu eine Anekdote erzählen, weil ich auch sowas Ähnliches hatte. Ich habe in meiner Studienzeit in einer WG mit zwei nicht-jüdischen Mädels gewohnt und die haben das auch total geliebt, also wenn ich ihnen so erklärt habe, was irgendwie mit jüdischen Feiertagen zusammenhängt und so weiter. Und dann haben wir vor den Winterferien haben wir Chanukka zusammen gefeiert und sie hatten mich dann vorher gefragt, was isst man denn an Chanukka? Und dann habe ich gesagt, an Chanukka isst man ölige Speisen, weil sich daran erinnert wird, dass das Öl des heiligen Kerzenleuchters im Tempel in Jerusalem für 8 Tage gehalten hat. Und ich hatte ihnen aber gar nicht mehr dazu gesagt. Also traditionell isst man irgendwie Kartoffelpuffer und Berliner Krapfenkreppel in manchen Kulturräumen. Und dann haben sie sich das aber so zu Herzen genommen und haben dann einen Antipasti-Abend gemacht. Und das fand ich irgendwie so cool, weil es total gut gepasst hat irgendwie. Das hat mich irgendwie sehr berührt, weil ich dachte, ja, so funktionieren eigentlich auch jüdische Traditionen, dass es möglich ist, sie auch irgendwie kontemporär weiterzuentwickeln. Und das finde ich wahnsinnig schön.
Das ist eine sehr gute Idee, Antipasti am Chanukka. Das muss ich mir merken.
Ja, musst du dir merken. Mir gefällt auch Karotte und Honigdippen. Das ist auch sehr schön. Da fallen mir sehr viele gute Rezepte zu ein. Wie sieht mein jüdischer Alltag aus? Ich würde sagen, dass mein persönliches Leben sehr durch, also der Alltag oder der Teil in meinem Alltag, der jüdisch wird, ist total mit Familie und Freunden und Community verbunden. Ich selbst persönlich wache nicht jeden Morgen auf und denke, ah krass, ich bin jüdisch. Das hat auch damit zu tun, weil ich keine orthodox praktizierende Person bin. Wäre ich eine orthodox praktizierende Person, dann würde ich zum Beispiel Gebete stärker in meinen Alltag mit einbinden und so weiter. Was für mich etwas ist, was ich aber immer oder so oft tue, wie ich es kann, ist zum Beispiel mit meiner Familie zusammen zu sein an Schabbat, vor allem an Freitagabend. Da kommen wir zusammen zum Essen und so weiter und machen eben alle Rituale, die an einem Freitagabend an Schabbat vorgesehen sind, wie Kerzen anzünden und so weiter. Und es gibt natürlich auch als säkulare Person, also als nicht religiös praktizierende Person, so bestimmte Rituale, die auch für mich sehr viel Sinn ergeben. Und die sind an Feiertage gekoppelt, aber auch an so Wochenrhythmen wie zum Beispiel samstags, auch wenn ich Schabbat nicht halte, samstags so ein Stück weit Pause zu machen vom Alltag. Das ist etwas, was für mich eine sehr, also eine übergeordnete symbolische Wirkung hat und etwas, was ich persönlich schon auch sehr schätze, ist der Kontext jüdischer Lehre, in der die einem auch so eine nochmal so eine andere Perspektive auf bestimmte Themen anbietet. Das ist was, das binde ich jetzt nicht alltäglich in meinen Alltag ein, aber ich würde sagen, das ist schon so Teil dessen, wie ich auf die Welt blicke. Und ich glaube, jede Person, die irgendwie einen religiösen oder kulturellen Bezug hat, kann das auch irgendwie nachvollziehen. Das ist meine Entscheidung auch ist, vor allem, weil ich mich viel mit Themen wie Antisemitismus oder sehr prekären Lebensrealitäten innerhalb der jüdischen Community befasse, ist auch immer wichtig finde, diesen Teil meiner Identität auch als eine Ressource zu verstehen und auch irgendwie als etwas, was schön ist und etwas, was mein Leben bereichert gewissermaßen. Genau, und ansonsten macht mein Alltag natürlich auch gewissermaßen jüdisch, dass ich mich in meinem beruflichen Alltag sehr viel mit der jüdischen Community befasse. Und das gibt mir natürlich auch so eine alltägliche Verbindung zu jüdischen Lebensrealitäten, die jetzt nicht meine persönlich sind.
Und dass du dann so diese Rituale für dich hast, die sieht man ja nicht direkt auf den ersten Blick. Gibt es deiner Meinung nach so Sachen, die man viel zu wenig mit dem Jüdischsein in Verbindung bringt, aber vielleicht auch Sachen, die man viel zu sehr damit in Verbindung bringt?
Das ist eine sehr gute Frage. Wenn wir jetzt, ich arbeite ja für einen Sozialverband, für die ZWST, das ist sowas wie die jüdische Caritas. Wir sind also der soziale Dachverband der jüdischen Gemeinden in Deutschland. Und wenn wir wirklich über so sozialpolitische Themen sprechen, dann wird aus meiner Perspektive viel zu wenig mit jüdischen Communities in Deutschland in Verbindung gebracht, dass diese Community sehr stark geprägt ist von Migrationserfahrungen und auch mit langfristigen Folgen dieser Migrationserfahrung. Ja? Also zum Beispiel ist aus meiner Sicht sehr ein sehr unbesprochenes Thema, dass wir in der jüdischen Community ein ganz großes Thema mit struktureller Altersarmut haben. Also mit sehr, sehr vielen Menschen, die eine Migrationsbiografie haben und aufgrund dessen nicht mehr ihren Berufen in Deutschland nachgehen konnten, weil ihre Abschlüsse nicht anerkannt wurden und deshalb nach der Migration nach Deutschland eben in niedrigeren Beschäftigungen gearbeitet haben. Und das ist so etwas, was im Sprechen über jüdisches Leben in Deutschland total unsichtbar bleibt. Sondern es wird irgendwie assoziiert, dass das eine scheinbar total privilegierte Minderheit ist, was ja auch historisch bedingt ist. Es ist von vielen SpitzenpolitikerInnen wird jüdisches Leben als ein Geschenk für Deutschland bezeichnet. Und das ist natürlich, ich will das überhaupt nicht abwertend sagen, das ist natürlich so. Das ist auch aus meiner Sicht etwas total Besonderes, dass nachdem orchestriert durch die nationalsozialistische Terrorherrschaft und ihre Helfer in der deutschen Gesellschaft einfach Millionen von Menschen systematisch ermordet wurden und in diesem Land es wieder eine jüdische Community gibt, ist einfach überhaupt nicht selbstverständlich. Und auch wenn wir uns große weltpolitische Konflikte angucken, dann ist das für mich immer so ein fast ein Orientierungspunkt. Das sage ich auch immer Leuten, die mich fragen, also auch gerade jüdischen Personen, die nicht in Deutschland leben, sage ich, du kannst nur als Pessimistin und als Optimistin als Jüdin in Deutschland leben. Das ist so verrückt, sich das zu vergegenwärtigen, dass es in diesem Land, von dem die systematische Massenvernichtung von 6 Millionen Jüdinnen und Juden ausgegangen ist, ein großer Teil meiner Familie auch vollständig ausgelöscht wurde, dass es in diesem Land wieder jüdische Communities geben kann, ist total crazy. Und gleichzeitig, dass es nach dieser Episode unserer jüngeren Geschichte immer noch Antisemitismus gibt und Menschen nicht verstanden hat, wie dieser funktioniert, und ihn auch weiterhin bedienen, das muss einen dann pessimistisch machen. Mit diesen beiden Gefühlen laufe ich immer gleichzeitig rum. Und das sind so Dinge, die für mich häufig noch zu unbesprochen sind, dass wir eben nicht von einer privilegierten Minderheit sprechen, auch wenn sie irgendwie in aller Munde ist. Das wird zu viel besprochen. Der letzte Dschungelcamp-Sieger, das wird zu viel besprochen. Also das ist so eine, das ist so was, ich glaube, das ist für viele Menschen in der jüdischen Community auch irgendwie so ein Gefühl von, diese Geschichte hat an so vielen Stellen dazu geführt, dass die tatsächlichen Erfahrungen, die Jüdinnen und Juden machen, ob sie jetzt einen Davidstern tragen oder nicht, in Form von alltäglicher Diskriminierung in Frage gestellt werden. Ja, ob es das wirklich gibt. Und das ist etwas, das hat schon einen, ja, das macht schon auch müde, weil es so eine Form von Gaslighting ist, die also viele Jüdinnen und Juden dann häufig hinterfragen lässt, ob sie überhaupt noch darüber sprechen sollen.
Ich muss sagen, du hast ja über die Feiertage gesprochen, über Essen gesprochen. Und ich habe seitdem, muss ich ehrlich sagen, schon so einen kleinen Hunger in meinem Bauch.
Ich auch. Und danke, dass du es ansprichst. Können wir noch mehr darüber reden, was es noch so Geiles gibt?
Ja, aber ich habe, seitdem du es gesagt hast, habe ich so meine vollen Schabbat-Tische oder meine vollen Feiertagstische für meine Familie oder von mir zu Hause.
Den du mir auch mal decken musst.
Ja, die ich auch selber decke, genau, vorgestellt. Und du hast doch uns einen kleinen Snack mitgebracht, ne?
It's Snack Time. Ich habe euch einen kleinen Snack mitgebracht und er ist tatsächlich auch mit einem Feiertag verbunden. Also es ist kein eingepackter Snack, sondern ich habe tatsächlich ihn noch gestern Abend selbst gebacken.
Applaus.
Danke, das ist ja lieb.
Und er hat damit zu tun, dass wir nehmen ja jetzt gerade so auf zwischen Karneval und Purim. Und ich habe euch den Snack mitgebracht, der so, ich glaube auch so der erste Snack war, den ich so selber gebacken habe zu dem jüdischen Feiertag, nämlich zu Purim. Ja, ich habe es selber gebacken, nach dem Rezept von meinem Lieblings-Jewish Food Creator, einem meiner Lieblings-Jewish Food Creator. Genau, und die Füllung ist mit Nutella oder mit Mohn.
Ach, ist das Süßes.
Es ist was Süßes, genau. Ich versuche ein hübsches zu finden, damit ich es in die Kamera zeigen kann.
Für alle
kann.
Zuhörer auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall dreieckiges Gebäck mit ein bisschen Nutella-Füllung.
Genau.
Was irgendwie so ein bisschen vielleicht nicht so krass aussieht, aber super viele Kindheitserinnerungen mir einfach weckt.
Ja, überleg gerade, man probiert ja dann immer irgendwas Vergleichbares zu finden. Ist das so eine Art Mürbeteig?
Es ist ein Mürbeteig, genau. Es ist ein sehr klassischer Mürbeteig. Und die Füllung kann auch mit, also ne, alle füllen eigentlich so ihre Hammerntaschen, womit sie es wollen. Es ist in der Regel ein süßes Gebäck. Es gibt es auch in herzhaft. Genau. Und meine sind jetzt mit Nutella und mit Mohnfüllung. Aber man kann sie auch mit Marmelade füllen, mit Pistazies. Ich habe schon... Keine Ahnung, ich habe schon auf TikTok irgendwie Dubai-Chocolate-Hammerntaschen gesehen. Oder
dieser Trend kommt in jedes Gebäck.
So ist es, genau. Und ich mag tatsächlich die mit Mohn sehr gerne. Aber die mit Nutella sind auch ein bisschen classic.
Wir müssen jetzt probieren.
Ja, ihr müsst probieren. Also die unteren sind mit Mohn.
Also Dreiecke, die sehen halt für mich ein bisschen aus wie Plätzchen, ne?
Ja,
die
genau. So, und sie sind auch, also es ist so ein bisschen wie das Äquivalent, wenn man Weihnachten feiert, zum Weihnachtsplätzchen backen. Vielleicht will eure Crew auch gleich probieren. Genau. Und es ist so das Äquivalent zum Weihnachtsplätzchen backen, ist so Hammerntaschen backen zu Hause.
Cool. Oh, das riecht so lecker. Lass doch mal probieren. Wir stoßen an.
Jetzt müssen wir auch den ASMR-Sound machen.
Mhm. Damit alle mitprobieren. Mhm. Es schmeckt halt wirklich
so lecker.
Unfassbar lecker. Ne? Einfach Mürbeteig. Ich liebe Nutella, vor langem nicht mehr gegessen.
Wow.
Mhm. Oder wieder andere Schokocreme. Mhm.
Hammer. Sehr lecker. Wir müssen, glaube ich, erstmal fertig kauen.
Mhm. Genau, erstmal fertig kauen.
Aber, und die isst man dann aber wirklich nur einmal im Jahr. Super. Und jetzt halt als Cheatcode einmal für uns zum Probieren. Mhm.
Ja, man kann sie natürlich auch über das Jahr hinweg backen, aber es ist eben so das Traditionelle. Und was an Purim auch noch dazu kommt, ist, dass sie häufig auch gebacken werden, um sie zu verschenken. Also das ist auch noch so eine Tradition an Purim, dass man Mishloach Manot macht. Das sind einfach so kleine Päckchen, die man packt für Menschen, die einem lieb sind oder für Menschen, die vielleicht ein bisschen Unterstützung brauchen oder für ältere Menschen. Das ist auch so eine ganz schöne Community-Tradition, Dinge einfach zu verteilen. Das heißt, ich habe euch jetzt hier meine kleinen Michel Achmanot in den Podcast mitgebracht.
Sehr schön. Ja, wir haben uns sehr gefreut.
Sehr lecker.
Laura, wie nimmst du jüdisches Leben in Deutschland wahr? Sichtbar oder eher versteckt?
Beides. In einem Kollektiven würde ich sagen, sind wir sichtbar. Man könnte jetzt sagen, for the good and for the bad. Also häufig auch eben gekoppelt an, aber nicht nur gekoppelt an schlechte Nachrichten. Ich glaube aber, im Individuellen findet vieles schon unsichtbar statt. Und das hat nicht damit zu tun, dass sich Jüdinnen und Juden verstecken wollen, sondern dass es manchmal die einfachere Entscheidung ist. Dass es manchmal auch die Entscheidung ist, so wie du am Anfang auch gesagt hast, Sophie, manchmal erleichtert es einem etwas, wenn man sich entscheidet, und das mache sogar ich auch in manchen Alltagssituationen, sich entscheidet, das nicht zu sagen. Also wenn ich von einer Person, die ich nicht kenne, gefragt werde, ihr kennt das ja sicher auch, wenn Leute euch fragen, was ist euer Background, was sind eure Roots, so mit der kurzen und der langen Geschichte, genau das, dann sagen natürlich viele jüdische Personen, ja, keine Ahnung, mein Vater ist aus Marokko, aus Polen, aus der Ukraine, meine Mutter ist aus Moldawien, und damit ist das Gespräch beendet. Ja, ich habe zum Beispiel auch viele Freundinnen, Freunde, die einen israelischen Background haben, die das oft nicht sagen. Vor allem seit dem 7. Oktober nicht, weil sie die Diskussion nicht führen wollen, weil sie auch oft Angst haben. Das heißt, die im Individuellen entscheiden jüdische Personen, gerade weil es ja, wenn du dich nicht entscheidest, jetzt einen Davidstern zu tragen oder religiös bist und deshalb zum Beispiel eine Kippa trägst oder andere Kleidungsstücke oder Merkmale, die dich sozusagen als jüdisch outen, dann sieht man es die nicht an. Ja, jüdische Personen können, was ihre äußeren Features angehen, alles sein. Ja, ich würde mir manchmal wünschen, dass Leute mehr über jüdisches Leben heute wissen. Also genau, wie ich heute eben auch schon gesagt habe, auch assoziiert mit diesen teilweise sehr prekären Lebensrealitäten, weil sich darüber auch viele internalisierte Antisemitismen wie alle Juden sind reich und all diesen Quatsch und Juden haben die Macht über die Medien, die Banken oder sonst irgendetwas relativ schnell auflösen.
Und du machst ja deine jüdische Identität schon publik, also du redest auch öffentlich darüber. Hast du das schon jemals bereut?
Nein. Ich habe es deshalb nicht bereut, weil ich gar nicht weiß, ob ich das anders machen könnte. Ich empfinde eine bestimmte Verpflichtung auch meiner Familiengeschichte gegenüber. Mir hilft es manchmal, sehr komplexe Sachverhalte zu verstehen, wenn ich sie wirklich auch bearbeite, wenn ich darüber spreche und wenn ich darüber schreibe. Ich glaube, dass in meiner Position, in der ich eben nicht nur über mich spreche, sondern vor allem auch eben viel über die Erfahrungen von Menschen in jüdischen Communities weiß, die eben nicht das gleiche Sprachrohr haben, wie ich, dass es denen sehr, sehr viel bedeutet. Und ich will mich auch nicht verstecken. Also ich muss wirklich sagen, dass als deutsche Staatsbürgerin und auch als eine Person, die unabhängig davon, ob sie jüdisch ist oder nicht, eine gewisse politische Identität auch hat, finde, dass uns das auch zusteht, eine gewisse Sichtbarkeit für Themen zu schaffen, ohne um unsere Sicherheit bangen zu müssen. Ich empfinde das als eine Ungerechtigkeit, dass wir uns als jüdische Community unglaublich viel mit unserer eigenen Sicherheit befassen müssen. Wenngleich wir das Glück haben, dass das auch ein Stück weit von staatlicher Seite und von politischer Seite ernst genommen wird und wir deshalb auch in bestimmten Kontexten Schutz erfahren, aber dadurch entsteht auch ein Abhängigkeitsverhältnis. Ich muss sagen, dass ich niemals bereuen will, diesen Teil meiner Identität nicht zu verstecken. Für mich ist das ein sehr, sehr prägender Teil auch meiner persönlichen, aber auch meiner Familiengeschichte, dass es auch einen Teil meiner Familie einfach nicht mehr gibt. Und ich mir irgendwie denke, manchmal denke ich mir auch, eigentlich bin ich ihnen das schuldig. Und keine Angst zu haben. Und das ist so der Grund, warum ich das auch gar nicht bereuen will.
Ich finde, du hast es sehr schön gesagt, weil so einen ähnlichen Anspruch habe ich auch an mich selbst, weil ich mir denke, für all die Stimmen, die nicht mehr sprechen können, müssen wir eigentlich umso lauter sein.
Das ist richtig. Und gleichzeitig muss man sich eben auch immer selber checken, dass man so schaut, achte ich auf mich selber und passe ich auf mich auf. Natürlich können wir nicht, wir sind nicht so viele, wir können also diesem Gefühl, wenn ich nicht mache, macht's niemand, nicht immer gerecht werden. Und gleichzeitig, verstehe ich das schon auch so ein bisschen auch als meine, nicht als meine Pflicht, aber irgendwie so als meine Triebfeder zumindest.
Das habt ihr voll schön gesagt. Also wir hören schon, es gibt viele Momente, in denen es sich schwer anfühlen kann, jüdisch zu sein in Deutschland. Was sind denn Momente, in denen es sich aber auch leicht anfühlen kann?
Hier in Deutschland?
Leben ist einfach immer keine. Heavy.
Living on the edge, ja.
Mit welchen Leuten bist du dann zusammen, wenn es sich leichter anfühlt? Das ist ja auch meistens ja dann vielleicht.
Nee, das Leichte sind eigentlich private Momente, ehrlicherweise. Leicht ist, wenn ich das Gefühl habe, ich sitze an einem Tisch mit meinen jüdischen und nicht-jüdischen Friends und es ist total selbstverständlich, dass wir, so wie du das auch beschrieben hast, es ist total selbstverständlich, einen Moment zu teilen, der inhärent jüdisch ist, ob das jetzt ein Feiertag ist oder Schabbat oder was auch immer es ist oder keine Ahnung, die Bar oder Bat Mitzvah von einem Kind oder eine Hochzeit und das ist irgendwie eine total selbstverständliche Sache, das Jüdischsein irgendwie so zu zelebrieren. Das ist für mich ein leichter Moment, aber der findet auch nicht in der Öffentlichkeit statt.
Und schön, dass du es ansprichst, Momente, wo es sich leicht anfühlt, denn Momente, wo es sich für mich auch vor allen Dingen als Kind oder als Jugendliche leicht angefühlt hat, war auf Machanot, auf jüdischen Sommerlagern, die auch von der ZSD organisiert werden, wo du ja auch tätig bist. Und generell das jüdische Jugendzentrum und dieses gemeinsame Zusammensein mit anderen Jugendlichen jüdischen Glaubens, irgendwie hat sich da das Leben einfach leichter angefühlt in den Momenten, weil man einfach in dieser Community war, man war untereinander, man hat einfach so einen erklärungsfreien Raum, man konnte einfach man selbst sein. Und man muss sich dafür nicht rechtfertigen. Was gibt es denn so für Momente oder Lebensrealitäten, die im jüdischen Leben stattfinden, die von der Mehrheitsgesellschaft gar nicht gesehen werden? Eben wie diese, zum Beispiel diese jüdischen Sommerlager.
Das, was du ansprichst, ist total relevant, weil ich habe ja vorhin angesprochen, die ZWST könnte man gleichsetzen oder vergleichen mit der Caritas oder der Diakonie. Wir haben eine sehr ähnliche Struktur. Wir sind einer der sechs großen Wohlfahrtsverbände in Deutschland, die eben die soziale Infrastruktur für Menschen mit besonderen Bedarfen oder vor allem eben auch vulnerable Gruppen abdecken. Und wir machen das eben hauptsächlich, aber nicht nur für die jüdische Community. Und ein Teil davon sind eben diese Jugendbildungsaufenthalte, die wir seit vielen, vielen, vielen Jahren auch bundesweit organisieren. Warum machen wir das? Ich gebe einen kleinen Exkurs in die Geschichte. Ursprünglich sind diese Erholungsaufenthalte ins Leben gerufen worden für Kinder von Überlebenden und auch überlebende Kinder selbst und hatten so ein bisschen den Zweck, einen Raum, einen, heute würden wir sagen, Safer Space und auch einen Erholungsraum zu schaffen für sehr entwurzelte Kinder, die hier in Deutschland weder gesagt haben, dass sie jüdisch sind, noch in irgendeiner Form irgendeinen Ankerpunkt hatten. Und da ging es vor allem darum, eben diese jüdischen Kinder und Jugendlichen zu stabilisieren. Und das hat sich dann weiter fortgesetzt, hat auch so gewissermaßen auch eher den Charakter einer Jugendbewegung angenommen. Und der Grund, warum wir das heute noch machen, ist, weil es in Deutschland über oder die Gemeinden, die Mitglieder sind bei der ZWST, sind 105 jüdische Gemeinden. Wenn wir das runterrechnen auf die Jugendlichen in diesen Gemeinden, dann sind die meisten Jugendlichen, machen die meisten Jugendlichen die Erfahrung, dass sie das einzige jüdische Kind oder die einzigen jüdischen Jugendlichen in ihrer Altersgruppe, in ihrer Stadt sind. Das bedeutet, dass die Erfahrung, jüdisch zu sein, total einsam ist, ganz häufig. Also sie spielt sich in dem familiären Kontext ab, man geht vielleicht auch ins Jugendzentrum, wenn es eins gibt. Und wenn man das Glück hat, in einer größeren Stadt aufzuwachsen, gibt es vielleicht auch eine jüdische Schule, also zumindest eine Grundschule oder man war im Kindergarten. Aber das trifft tatsächlich nicht für die meisten jüdischen Gemeinden zu. Das heißt, dieses überregionale Erleben, mal unter jüdischen Kids bundesweit zusammenzukommen und genau wie du sagst, nicht erklären zu müssen, was es bedeutet, jüdisch zu sein, ist einerseits, so wie wir es heute nennen würden, ein safer space. Ja, also einfach mal nicht debattieren zu müssen, nicht erklären zu müssen, ob es jetzt der Lehrkraft ist, den Peers, den FreundInnen, den KlassenkameradInnen, sondern einfach mal ohne Erklärung und ohne das Korrektiv von außen jüdisch sein zu können. Und das auch selber mal zu explorieren, Dinge in Frage zu stellen, auch mal nicht einer Meinung zu sein, ohne dass es sofort aufgeladen ist. Und das erfüllt aus unserer Sicht einen total wichtigen Stellenwert für die, für das Erleben so einer eigenen ressourcenorientierten jüdischen Identität. So das Gefühl zu haben, ich muss jetzt gar nicht stolz sein, jüdisch zu sein. Ich muss es aber auch nicht scheiße finden, jüdisch zu sein. Ich kann es als einen selbstverständlichen Teil meiner Identität begreifen, als eine Ressource, und ich lasse vor allem nicht von anderen Personen definieren, was das ist. Ja, ich lasse mich davon nicht unterkriegen oder einschüchtern, wenn jemand du Jude als Beleidigung benutzt, sondern ich weiß selber, was es bedeutet, jüdisch zu sein, weil ich das mit meinen Friends aushandle, weil es ein informeller Raum ist und weil es auch vor allem so ein peer-orientierter Raum ist. Und das ist was ganz Besonderes. Und das hat mich auch sehr geprägt, auch in meiner eigenen Jugend.
Ja, war es auch für mich, muss ich sagen, weil ich finde es schön, dass du entwurzelt ansprichst, denn meine Familie kommt auch aus der ehemaligen Sowjetunion und da war ja auch, wie du schon am Anfang erwähnt hast, Religion kein Thema und eher ein Tabuthema. Und meine Eltern und vor allem meine Mutter ist als eine entwurzelte Jüdin in Deutschland angekommen und war dann so, wo ist oben, wo ist unten, wo fange ich an? Wir hatten einen Onkel, der irgendwie ein bisschen Hebräisch konnte und man wusste, was Pessach ist, aber irgendwie hat man das alles im Verstecken gemacht, irgendwie nicht so richtig. Und ich muss auch sagen, auf diesen Machanot, auf diesen Sommerferienlager, von dem man in der Mehrheitsgesellschaft gar nicht mitbekommt, sondern eher, wenn es um Judentum geht, geht es eben um eher negative Themen. Das hat mir total viel gegeben. Das hat mir so viel gegeben, unterwegs zu sein mit jugendlichen Kindern, die genau das Gleiche eigentlich durchmachen, wie ich mache, oder die es einfach verstehen. Und deswegen habe ich auch dieses Gefühl von Leichtigkeit angesprochen, was irgendwie über diese 10 Tage einfach so durchgeschwungen ist. Mhm. Deswegen, diese Arbeit ist so wichtig, weil viele von meiner schönsten Kindheitserinnerungen haben was eben damit gemeinsam.
Ja, ich fühle das total. Und es freut mich irgendwie auch sehr, dass du das so in der Retrospektive auch noch so in Erinnerung hast. Mir geht es auch so, also auch ganz persönlich. Und ich stelle auch fest, dass insbesondere in sehr aufgeladenen Krisenzeiten, auch jetzt in der Zeit nach dem 7. Oktober 2023, dieser Ort noch mal wichtiger geworden ist für viele jüdische Jugendliche. Wir haben zum Beispiel jetzt auch in den letzten 2 Jahren immer wieder auch auf diesen Jugendbildungsaufenthalten immer wieder auch nachgefragt, sowohl eben qualitativ als auch mal so eine Umfrage gemacht, wie jüdische Jugendliche Antisemitismus in ihrem Alltag erleben oder zum Beispiel, und damit befasse ich mich jetzt professionell gerade ein bisschen mehr, wie sie Antisemitismus im Online-Raum erleben. Und das Interessante ist, dass wir auf der einen Seite feststellen, jüdische Jugendliche sind total resilient. Also sie sind so total, nee, ich nehme mir das jetzt nicht so zu Herzen, das ist ein Problem der anderen, die Plattformen sollen das endlich mal regulieren und so weiter und so fort. Und wenn ich so das Gefühl habe, dass ich da über was sprechen muss, dann spreche ich halt irgendwie auch mit meinen jüdischen Friends darüber. Wenn man sie aber dazu fragt, was sie erlebt haben, dann sind die Erfahrungen teilweise so gewaltvoll und so einschneidend und so, also beschreiben einfach einen Missstand, in dem, also der, ja, wenn man mal wirklich reingeht, echt krass sind.
Gut, dann kommen wir zum Thema, was ich sehr lustig finde, weil du sagst die ganze Zeit, es gibt so wenige jüdische Personen in Deutschland und genauso viele Klischees gibt es aber irgendwie über jüdische Personen. Und ein Klischee, was ich irgendwie dann doch irgendwie lustig und zutreffend finde, ist es 2 Juden, 3 Meinungen. Sprich, Juden und Jüdinnen verfangen sich gerne in Diskussionen und ändern ihre Meinung. Oder dass Juden und Jüdinnen gerne Anekdoten erzählen, was ich irgendwie auch sehr zutreffend auf uns beide gerade fand, die irgendwie auch immer irgendeine Anekdote parat hatten. Und welche irgendwie Klischees kennst du, die da dann irgendwie doch schon fast lustig oder auch zutreffend findest?
Es gibt so einen Satz, der fast, wir haben jetzt sehr viel über jüdische Feiertage gesprochen, ja, aber das ist, deshalb fällt es mir wahrscheinlich auch sofort ein. Es gibt so einen Satz, der wird über jüdische über den kann man eigentlich alle jüdischen Feiertage zusammenfassen. Der geht ungefähr so: They tried to kill us, we survived, let's eat. das ist so eine, das ist irgendwie so eine, also ne, so ein bisschen so wie dieses zwei Juden, drei Meinungen. Das hat irgendwie insofern so einen wahren Kern, als dass es so bei jüdischen Feiertagen ganz häufig über so eine sehr existenzielle Erfahrung in der jüdischen Geschichte geht. Und das dann aber irgendwie umgemünzt wird in eine Erfahrung, die sich wiederholen kann, aber die gleichzeitig auch zu einem Ritual und zu einem Identitätsverständnis umgedeutet wird und das dann wiederum mit Essen in Verbindung gebracht. Und das ist so etwas, was für mich sehr essentiell irgendwie und auch mit einem Augenzwinkern, muss man tatsächlich auch sagen, für mich so mit jüdischer Kultur verbunden wird. Ja. Was anderes, und das hängt auch mit diesem Augenzwinkern zusammen, etwas ist, was von außen häufig missverstanden wird und von innen für mich so ein total wichtiger Resilienzfaktor ist, ist jüdischer Humor. Der wird von außen, wird der fast schon verniedlicht dargestellt, so als jüdische Witze, auch so absurde Situationen, wenn einem nicht-jüdische Personen eigentlich so extrem krasse jüdische Witze erzählen, die dann irgendwie auch häufig irgendwie eigentlich so Holocaust-Witze sind, wo ich dann häufig Leuten so erkläre, na ja, es macht schon einen Unterschied, ob das halt jemand aus sozusagen einem Galgenhumor heraus, der selbst diese Erfahrung gemacht hat, erzählt, oder ob du halt als Herkunftsdeutscher oder als Nicht-Betroffener, egal ob du Herkunftsdeutsch bist oder nicht, so einen Witz erzählst, um so eine Relatability herzustellen, weil das empfinde ich nicht so.
Wenn ich es größer machen darf oder auch generell, wenn man, also ich kenne das auch, ich habe mir gerade auch gedacht, so, wenn es Formen von Diskriminierung gibt und man sich selber drüber lustig macht oder keine Ahnung, einen frechen Spruch raushaut, dann kann einen das auch in dem Moment irgendwie so ein bisschen empowern.
Genau.
Aber was ich sehr wichtig fand, was du gesagt hast, was ich nochmal unterstreichen möchte, wenn die betroffene Person das macht, okay. Wenn es jemand außerhalb macht und jetzt irgendwie anfängt, einen Witz über Juden zu machen, nicht okay.
Genau.
Das stimmt.
Genau so.
Und gibt es irgendwie auch Momente in deinem Leben, wo du dir denkst, oh mein Gott, okay, das ist irgendwie dann doch ganz schön jüdisch von mir.
Genau, was ist typisch jüdisch von mir? Ich sag euch zwei Sachen, die vielleicht gar nicht so offensichtlich typisch jüdisch sind. Mit vielen meiner jüdischen Freunde unterhalte ich mich nie nur in einer Sprache, sondern wir mischen die ganze Zeit. Was ist noch typisch jüdisch von mir und irgendwie auch in so einem familiären Kontext und auch so unter meinen Freundinnen und mir, wenn wir irgendwie zusammen essen, die ständige Angst, dass nicht genug Essen da ist. Das ist wirklich sowas, wir laden irgendwie 6 Leute ein und irgendjemand sagt immer, es gibt nicht genug Essen. Wir haben nicht genug das, wir haben nicht genug dies, wir haben nicht genug das. Ist auch sowas, wo ich das Gefühl habe, dass so Freundinnen aus anderen migrantisierten Communities das auch irgendwie kennen, dass es total wichtig ist, dass wenn Leute eingeladen werden, dass der Tisch auf jeden Fall zu voll ist, ist, glaube ich, irgendwie auch so ein Ding, wovon ich sagen würde, das ist irgendwie, für mich persönlich ist das sehr assoziiert mit einem sehr jüdischen Habitus irgendwie.
Meine Tische sehen auch dementsprechend immer aus, zum Glück. Und am Ende ist immer genug Essen da. Viel zu viel. Ja. Meine Freunde kommen immer mit Tupperdosen zu mir nach Hause.
Perfekt.
Weil die wissen schon, wie der Hase läuft. Ja. Bei mir zu Hause gibt's immer was, was man gut mitnehmen kann.
Sehr, sehr gut.
Wenn wir nochmal deine Arbeit zurückdenken, was ist denn was, was du häufig hörst? Was wünschen sich Menschen, die jüdisch sind in Deutschland, von der Gesellschaft?
Ich hatte ja vorhin gesprochen von diesem Spannungsfeld zwischen Sichtbarkeit und Sicherheit. Diesem Spannungsfeld, in dem sich jüdische Personen eigentlich die ganze Zeit aufhalten. Also so einem Wunsch, auch gesehen zu werden. Ja, gesehen zu werden als ein Teil der Gesellschaft, gesehen zu werden in den komplexen Erfahrungen, die sie machen, gesehen zu werden in ihren unterschiedlichen, ob es jetzt Migrationsbiografien sind, Herkunftsgeschichten, Alltagserfahrungen, familiären Kontexten. Und das ist ja ein sehr universeller Wunsch. Also das ist ja etwas, was sich alle Menschen eigentlich wünschen, dass sie irgendwie wahrgenommen werden. Ja, nur für manche Gruppen ist das etwas, was selbstverständlicher ist, weil es irgendwie als normativ wahrgenommen wird. Und für andere Gruppen ist es eben nicht so selbstverständlich. Und ich glaube, dieses Spannungsfeld zwischen der Sichtbarkeit und der Sicherheit ständig austarieren zu müssen, dass das wahrgenommen wird als eine sehr einzigartige Erfahrung, die Jüdinnen und Juden machen, vor allem hier in Deutschland, ja, die immer eigentlich gleichzeitig ausgehandelt werden. Das ist etwas, wo sich jüdische Personen, glaube ich, mehr Anerkennung wünschen oder zumindest mehr Sensibilität dafür wünschen, dass es sehr komplex ist. Ja, und auf der anderen Seite, vor allem wenn wir über sehr aufgeladene Debatten zu Erfahrungen von Antisemitismus sprechen und so weiter, wünschen sich am Ende Jüdinnen und Juden, dass ihnen geglaubt wird. Dass ihnen geglaubt wird, wenn sie sagen, sie machen Erfahrungen mit Antisemitismus im Alltag, in unterschiedlichsten Alltagssituationen, dass diese Dinge nicht ständig in Frage gestellt werden.
So, liebe Laura, vielen Dank dir. Du hast sehr viele, sehr wichtige Dinge gesagt. Sehr viele wichtige Dinge, die auch viele mir bewegt haben, vielleicht auch in vielen Juden und Jüdinnen da draußen, die zuhören, bewegt haben, wenn man sich mit sehr viel identifizieren kann. Aber wir sind auch schon am Ende unserer Folge angekommen und wir haben am Ende immer eine Rubrik, und zwar letzte Worte. Und deswegen, welche letzten Worte würdest du denn gerne unsere Zuhörerschaft richten? Was könnten sie denn, was sollten sie denn jetzt aus dieser Folge mitnehmen? Und das kannst du gerne in diese Kamera machen.
Wir haben ja jetzt viel über Identität gesprochen und das ist ein sehr komplexes Thema, weil Identität nie nur eine Sache ist. Es ist irgendwie Zugehörigkeit, es ist die Herkunft, es ist die Familiengeschichte, es ist der Ort, an dem ich lebe oder die Sprache, die ich spreche. Für mich persönlich sind all diese Dinge total wichtig als eine Ressource. Und das möchte ich allen mitgeben, die diesen Podcast hören, dass alles, was man irgendwie von seiner Familie, seiner Community und dem Land, in dem man lebt, geschenkt bekommt, ist eine Ressource und macht uns zu den Menschen, die wir sind. Und das Wichtigste ist, keine Angst zu haben und das zu zelebrieren und als Teil einer vielfältigen Gesellschaft zu verstehen. Das ist das, was uns ausmacht.
Danke dir, das hast du sehr schön gesagt.
Ich glaube, das sind auch Worte, mit denen sehr viele Migra-Kids da draußen was anfangen können, weil es eben diese universelle Experience ist, die uns dann doch alle connected. Und tausend Dank dir, dass du uns mit uns deine Perspektive und deine Geschichten geteilt hast. Die sind sehr erfüllt aktuell, ne?
Total. Und wir haben einiges dazu gelernt, ich für meinen Teil und ich hoffe, ihr da draußen auch. Und wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet, dann sind wir zurück mit einem neuen Thema, wo wir wieder eine neue Facette des Migra-Lebens beleuchten. Und das machen wir hier in unserem Gemischtwarenladen.
Ciao! Ciao.